Ja, wem ist aufgefallen, was anders ist heute Morgen als letzte Woche? Abgesehen von der Band und dem Prediger, der da vorne steht, ist dir aufgefallen, als du hereingekommen bist, das Feuer brennt. Ich möchte dem Deko-Team ganz, ganz herzlich danken, das immer wieder so eine tolle Deko macht. Das ist ein ganz wichtiger Dienst. Man fühlt sich wohl in einem Raum, der liebevoll gestaltet ist. Geht es dir auch so? Ich merke einen Unterschied. Ja, und ich staune dann über die kreativen Ideen. Ich käme ja nie auf die Idee, so ein Schmine hier hineinzustellen. Aber diese Deko ist nicht nur schön, sie hat auch ein prophetisches Element. Als ich anfangs Februar hier hineingekommen bin und diese Feuerstelle gesehen habe, hatte ich einen Impuls vom Heiligen Geist. Dass Jesus gesagt hat, im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte mir, es brennte schon. Das ist die Mission von Jesus. Deshalb ist er gekommen. Und was ist dieses Feuer? Es ist nicht Gericht, es ist nicht Zerstörung. Dieses Feuer hier, es steht für Rettung. Das Evangelium, die gute Nachricht von der Rettung Gottes, dass er Trennung überwindet. Vergebung, Reinigung ermöglicht, Friede schafft, Versöhnung schafft. Dieses Feuer steht dafür, dass es ein Heimkommen gibt, ein Ankommen bei unserem Gott. Neues Leben, ewiges Leben. Was wollte ich lieber, sagt Jesus, als dass es schon brennte? Und dann sagt er, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Wir verstehen, was Jesus meint. Damit dieses Feuer brennt, musste Jesus ans Kreuz. Sein Sterben am Kreuz hat dieses Feuer angezündet. Aber jetzt brennt es. Und mir war so wichtig, dass heute Morgen diese Feuerstelle nicht einfach leer ist, sondern dass da heute Morgen ein Feuer brennt. Wenn wir uns damit beschäftigen, unser Leben einzusetzen für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, damit auch sie von der guten Nachricht von Jesus Christus erfasst werden, wollen wir dieses Feuer vor Augen haben. Er, Jesus, hat es angezündet. Er hat dein und mein Leben in Brand gesteckt. Und er will uns brauchen, dass auch die Menschen in unserem Umfeld erfasst werden von diesem Feuer. Ist das auch deine Sehnsucht, zu erleben, wie Jesus dich braucht, dass meine Mitmenschen Jesus kennenlernen? Ich möchte euch allen so herzlich danken für die Offenheit, die ich spüre in dieser Predigtserie. Das berührt mich, dieses innerlich Mitgehen. Auch wenn ich für mich sagen muss, das fordert mich ja total heraus, Leben für meine Freunde. Und euch geht es wahrscheinlich auch so. Vielen Dank für diese Offenheit. Ich finde es ein Privileg, zu dieser Gemeinde gehören zu dürfen. Schau, dieses Kaminfeuer erinnert uns an den entscheidenden Punkt. Und deshalb brennt es heute den ganzen Morgen. Ich hoffe, es wird euch nicht zu heiß da vorne. Ist YouTube, hoffentlich kommt auch keine Werbung zwischendurch, sonst einfach ignorieren. Könnte alles probieren, ich habe das nicht Probe geschaut. Sollte einfach 3,5 Stunden brennen und dann beginnt es von vorne. Der entscheidende Punkt. Ist es anstrengend, für dieses Holz zu brennen? Ist es ein Krampf? Ist es eine außerordentliche Leistung? Nein, das nicht. Die Kosten sind auf einer anderen Ebene. Nicht Leistung, aber sehr wohl Hingabe, die an die Substanz geht. Darüber hat schon Andreas Rossel an Weihnachten etwas gesagt. Licht zu sein in dieser Welt geht an unsere Substanz. Leben für meine Freunde, da können wir uns immer wieder fragen, will ich das, kann ich das? Und es macht mich so Mut, dass die letzten Worte von Jesus, bevor er seine Jünger zurückgelassen hat, bevor er zurück zum Vater ging in den Himmel, die letzten Worte handelte genau von dem, Leben für meine Freunde. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das, was von Jesus kommt, wird uns befähigen, seine Zeugen zu sein. Und es ist ganz sicher kein Zufall, dass am Pfingsten, als sich diese Verheißung dann erfüllte, so etwas wie Feuerzungen den Raum erfüllte, die sich verteilten auf jeden einzelnen von den Jüngern. Und das war der Moment, als die Jünger eine Veränderung erlebte. Radikal. Das passt jetzt noch nicht in die Saison, aber wie eine Raupe. Die Jünger waren ein bisschen wie verpuppt. Sie hatten sich zurückgezogen, die Türen fest verschlossen. Aber dann geschah etwas. Und wie Schmetterlinge sind sie ausgeflogen, ohne Angst, mit einer Leichtigkeit und haben von Jesus gepredigt. Das war kein Kurs in Kommunikation. Es war kein Motivationsseminar dort hinter verschlossenen Türen. Es war Jesus Christus, der seinen Geist ausgegossen hat. Und es war ihre Hirngabe, dass sie sich füllen ließen. Halten wir dieses Feuer vor Augen, wenn wir weitergehen. Wir haben die letzten zwei Wochen über Investition geredet und über Interesse. Und es ist mir ein Anliegen, bevor wir weitergehen, hier noch einmal zu betonen, unser Interesse, das muss echt sein. Echt. Es muss auf Menschen ausgerichtet sein, nicht auf ein Ziel. Unsere Mitmenschen sind keine Bekehrungsobjekte. Und das Schöne ist, wenn wir uns investieren in die Leben von anderen, wenn wir uns für sie interessieren, dann tun wir das, was Jesus uns vorgelebt hat. Das hat er auch getan. Und er hat das uns aufgetragen, unabhängig davon, ob ein Mensch einmal zu Jesus findet oder nicht. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Unsere Berufung beginnt an dem Ort, wo Jesus uns sagt, ihr sollt meine Liebe, meine Güte, meine Großzügigkeit in diese Welt hineintragen. Und natürlich wissen wir, dass es für unsere Freunde das Allerbeste wäre, wenn sie Jesus kennenlernen würden. Denn Jesus ist die Quelle des Lebens, das ist ja klar. Aber so oder so sind wir in die Leben von unseren Mitmenschen gestellt, um der Liebe Gottes Gestalt zu geben. So, mit diesen Vorbemerkungen kann ich den heutigen Predigttext lesen. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Römer, Brief, Kapitel 10, zwei Verse, Vers 13 und 14. Römer, Kapitel 10, 13 und 14. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Mal ein einfacher Predigtext. Das Wort Gottes versichert uns hier diese wunderbare Ausgangslage, die unsere Mitmenschen haben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was bei dieser Rettung passiert, habe ich schon erwähnt. Gott überwindet die Trennung zwischen ihm, dem heiligen Gott, und uns Menschen, weil Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld auf sich nahm und für mich die Strafe trug. Wir können Vergebung empfangen. Gerettet werden heißt, Frieden, Versöhnung mit Gott zu erleben, neues Leben empfangen. Und was braucht es dazu? Wer darf diese Rettung erfahren? Da gibt es ja ganz verschiedene Vorstellungen. Im Islam gibt es 5 Pflichten, die man erfüllen muss. Geht an eine Hand, ist noch praktisch. Kann sich gut daran erinnern, 5 Pflichten, und dann darf man darauf hoffen, dass man gerettet wird. Ich würde meinen, dieser Mechanismus spielt auch bei den modernen Ersatzreligionen, um es mal so zu nennen. Wenn du ein Klimajünger sein willst, gibt es auch Pflichten. Nicht fliegen und vegetarisch essen und noch ein paar andere Dinge. Wer darf die Rettung Gottes erfahren? Ganz, ganz einfach und simpel. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Geht es überhaupt noch einfacher? Ist kein exklusives Privileg. Da steht jeder. Und es ist auch nicht eine Leistung, an der wir ein Leben lang trainieren oder darauf hinarbeiten müssen, sondern es heißt, den Namen des Herrn anrufen. Ein Gebet aussprechen: Jesus Christus, ich brauche dich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und spürst diese Sehnsucht in dir. Ich wünschte mir, ich dürfte zu Gott heimkommen. Neu anfangen, all mein Versagen zurücklassen. Ich darf dir sagen, jeder, das bist doch auch du. Wenn du spürst, das geht mich an, dann ist heute dein Tag, wo du sagen kannst, Jesus, ich will dich anrufen, komm in mein Leben. So einfach. Ich finde das so ermutigend, dass wir wissen dürfen, für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, Rettung liegt bereit. Und gleichzeitig ist dieses Einfache eine riesengroße Herausforderung. Weil Rettung so einfach ist, weil wir denken, der muss ja nur den Herrn anrufen und schon ist er gerettet. Wir rutschen so leicht in eine Haltung hinein, wo wir denken, der weiß ja alles, jetzt muss er sich halt entscheiden. Kennst du diesen Gedanken? Der weiß ja alles. Ich kenne das. Und wenn ich ehrlich bin, höre ich auch immer solche Äußerungen, die genau das zum Ausdruck bringen. Der weiß ja alles, jetzt muss er sich halt entscheiden. Lass es mich mal so vergleichen. Ist Bungee-Jumping einfach? Klar. Denn eigentlich muss man gar nichts machen. Du musst dich nur fallen lassen. Du musst nicht einmal etwas machen, du musst nur etwas nicht machen. Nicht stehen. Und schon geht's los. Aber würdest du das machen? Also jetzt, nachdem wir die Geschichte von Stephen Mack gehört haben am letzten Abendtreff, würden wir das vielleicht sowieso gar nicht mehr in Erwägung ziehen. Aber schau, genau darum geht's. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, ist es schwierig oder einfach, den Herrn anzurufen. Natürlich kann jeder den Herrn anrufen. Aber eigentlich ist die Frage, vertraue ich? Hier bei diesem Sprung 250 Meter in die Tiefe, vertraue ich, dass das Material hält? Vertraue ich diesem Guide hier, dass er das richtig befestigt hat? Dass er kontrolliert hat, ob mein Gurt überall zu ist, wie es sein muss? Es gibt immer wieder Unfälle. Vertraue ich? Also stell dir vor, du bist auf einer Wanderung da, gehst über diesen wunderschönen Staudamm, kommst da vorbei und der Typ sagt, hey, hat gerade jemand abgesagt, wir hätten noch einen Sprung frei, willst du? Er ist schon bezahlt. Also weißt du, jetzt, mich würde das ja schon noch reizen. Und trotzdem würde ich zuerst einmal denken, Moment, was ist das für ein Typ? Kann der das überhaupt? Ist er qualifiziert? Hat er irgendein Diplom? Und ich würde das Material anschauen, wie sieht das aus? So, diese Fragen würden uns doch sofort durch den Kopf gehen. Und nicht, kann ich mich fallen lassen, sondern will ich mich anvertrauen? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen die Menschen Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Hast du den Zettel bekommen, als du hineingekommen bist? Nimm ihn doch nach vorne, brauchen ihn den ganzen Morgen lang. Wie sollen Menschen Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Was heißt eigentlich Glaube? Was bedeutet es zu glauben? Ein ganz zentrales Element des Glaubens ist Vertrauen. Zu glauben bedeutet nichts anderes, als sich anzuvertrauen. Glaube ist Vertrauensübergabe. Und man kann noch lange zustimmen, dieses Seil wird sicher halten. Ich habe ja zugeschaut, jetzt hat es die letzten drei Personen hat es tiptop wieder hochgezogen. Ich kann es nach unten schauen, da ist kein, ja, lassen wir das. Zustimmen, dass dieses Seil hält, heißt noch lange nicht, dass man sich selber anvertrauen will. Das sind zwei Dinge. Ich habe mal diese wahre Geschichte gehört, du kennst sie vielleicht auch, die das ganz eindrücklich veranschaulicht. Jean-François Gravelet, einer der besten Hochseilartisten aller Zeiten. Wenn du die Auflösung betrachtest, kannst du abschätzen, schon eine Weile her, als die Fotografie eben erst aufkam, über 100 Jahre. Und seine spektakulärste Nummer war Überquerung der Niagarafälle. Auf einem 335 Meter langen Seil, 50 Meter über den tosenden Wasserfälle. Und sollte man stürzen, sind 50 Meter zu hoch, um das zu überleben. Und sollte man überleben, sind die Wasserfälle zu wild, um da noch das zweite Mal zu überleben. Diese Nummer wurde sehr berühmt. Die ganze Welt wollte das sehen. Und eines Tages kam auch die königliche Familie von England vorbei auf ihrer Amerika-Reise und war unter den Zuschauern. Und Gravelet überquerte das Seil auf Stelzen, stellen sich das vor, mit verbundenen Augen. Und die Zuschauer jubelten und johlten. Er holt sich einen Schubkarren und transportiert einen großen Sack Kartoffeln, diese 335 Meter über das Seil und wieder zurück. Die Menge war beeindruckt. Und Gravelet tritt auf den Herzog von Newcastle zu und fragt, glauben Sie, ich könnte in diese Schubkarre statt einem Sack Kartoffeln auch einen Menschen hierüberfahren? Und er sagte, natürlich, wenn das mit Kartoffeln geht, wird das auch mit einem Menschen gehen. Und ihr ahnt, was kommt? Bitte sehr, steigen Sie doch ein. Und plötzlich wurde es ganz still. Und als er zögerte, richtete sich der Künstler an die ganze Menge, Tausende von Menschen, und rief, gibt es sonst jemand, der mir vertraut? Und es blieb so ganz still. Und dann kam eine ältere Dame, stieg ein und ließ sich rüberfahren und wieder zurück. Und als sich dann alle interessierten, warum hatte diese alte Frau so viel Mut? Kennt ihr die Geschichte? Stellte sich heraus, es war die Mutter. Und sie kannte ihren Sohn gut genug, um sich ihm sogar sein Leben anzuvertrauen. Wie sollen die Menschen Gott anrufen, wenn sie ihm nicht vertrauen? Das Wort Gottes warnt uns hier ganz eindringlich, vorschnell zu sagen, der weiß ja alles, soll er sich entscheiden? Kann ja beten, wer er will. Kann sein, dass manche der Meinung sind, sie bräuchten keinen Retter, weil sie alles im Griff haben, aber ganz sicher sind unter unseren Mitmenschen ganz, ganz viele, die wissen schlicht zu wenig von Jesus, um sich ihm ganz anzuvertrauen. Sie hatten keine Möglichkeit, Vertrauen zu Jesus aufzubauen. Wir erzählen von Jesus oder laden sie ein an einen Abendtreff und wir hoffen, dass sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Viele unserer Mitmenschen kommen doch gar nicht auf die Idee, nach Gott zu fragen. Es gibt all diese Studien, wo man ein recht genaues Bild der religiösen Landschaft der Schweiz zeichnen kann. Die allermeisten Menschen in unserem Land sagen, kann sein, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Aber wer kann das schon wissen? Das ist der Stand, wo die allermeisten Menschen sind. Möglicherweise gibt es eine höhere Macht. Und Jesus und Erfahrungen mit Jesus spielen in ihrem Leben schlicht keine Rolle. Sie kommen vorbei und wir sagen, vertrau dein Leben Jesus an. Hier ist das Seil. Spring! Obwohl Rettung bereit liegt, werden unsere Freunde sie nicht ergreifen. Denn niemand vertraut auf etwas, das er nicht kennt. Und schon gar nicht, wenn er nicht versteht, warum sollte ich mein Leben Jesus anvertrauen. Ehrlich gesagt, als ich darüber nachzudenken begann und mich so in meine Mitmenschen hineinversetzte, merkte ich plötzlich, ich kann verstehen, wenn sie sich überrumpelt vorkommen. Hier das Seil, spring! Willst du nicht? Ah, komisch. Dass sie höflich ausweichen, dass sie schnell das Thema wechseln. Das ist ein Dilemma. Sie können nicht auf das vertrauen, was sie nicht kennen. Und darum muss unsere Frage sein, wie kann Vertrauen zu Jesus zunehmen? Die Antwort ist denkbar einfach. Wie sollen die Menschen Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Ja, wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? An ihn glauben, sich ihm anvertrauen, setzt schon voraus, dass man von ihm hört. Und wenn wir jetzt dieses Bild von diesem Sprung in die Tiefe vor unseren inneren Augen behalten, merken wir hören, das nicht einfach hören, sondern da muss etwas geschehen. Bei diesem Hören muss Vertrauen wachsen. Und so ist Paulus ganz nüchtern, wenn er da weiterfährt. Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen niemand die Botschaft von Gott verkündet? Wie sollen sie hören ohne Prediger? steht dann in der Lutherbibel oder in der Elberfelder. Und das ist natürlich ganz korrekt übersetzt. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Aber diese Übersetzung löst eine ganz falsche Vorstellung in uns aus. Also ich meine, gut für dich, weil du bist raus aus der Verantwortung. Und weniger gut für mich, der dann die ganze Verantwortung tragen soll für Menschen, die mir ja gar nicht begegnen. Und das ist nicht gemeint. Als Paulus da schrieb, gab es gar kein Amt des Predigers. Ich würde übersetzen, wie sollen sie hören ohne jemand, der es ihnen verkündet? Oder so, wie es auch auf dieser Karte ist, in einer modernen Übersetzung, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet. Und bevor du jetzt sagst, also predigen oder verkündigen, also das ist ja Peanuts. Dieser Unterschied interessiert mich nicht, ich kann beides nicht. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Und festhalten, was ist das Anliegen? Was will uns dieser Bibeltext sagen? Wie sollen sie Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie eine Vertrauensübergabe machen, wenn sie nicht von ihm hören? Menschen in unserem Umfeld, die kein Bewusstsein haben, dass es einen Gott gibt. Kein Bewusstsein haben, dass Gott da ist und er sich für sie interessiert. Kein Bewusstsein haben, dass er erfahrbar ist, dass dieser Gott uns Menschen liebt. Bevor sie anrufen, sind sie darauf angewiesen, dass sie überhaupt ein Bewusstsein bekommen, dass Gott da ist. Ein Bild von Jesus bekommen, dass sie hören, dass er lebt, dass er erfahrbar ist, dass man mit ihm sprechen kann, dass man seine Hilfe erleben kann. So kann Vertrauen zu diesem Jesus wachsen. Es ist doch offensichtlich, dass Paulus hier nicht sagen will, es geht darum, dass wir alle irgendwo hinstehen und eine Predigt halten. Und ich würde so weit gehen, je nachdem, wo unsere Mitmenschen sich auf ihrer geistlichen Reise befinden, geht es nicht einmal darum, ihnen den Heilsweg zu erklären. Vielleicht nicht einmal darum zu sagen, wie ich persönlich zu Jesus gefunden habe, sondern es geht darum, zuerst einmal überhaupt ein Bewusstsein zu wecken, dass es Jesus gibt und dass man ihm vertrauen kann. Und wie soll das gehen? Indem ich erzähle, was Jesus in meinem Leben tut. Das meint dieses Verkündigen hier. Erzählen, was Jesus in meinem Leben tut. Ich möchte es mal so noch von einer anderen Seite herkommen. Wie funktioniert das heute so in unserer Gesellschaft? Vertrauen auf Vorschuss ist ja sowieso vorbei. Ich meine, wir gehen heute nicht einmal mehr in ein Restaurant und vertrauen darauf, dass der Koch kochen kann, die Bedienung freundlich ist und das WC sauber. Nein, nein, nein. Wer weiß? Wir fragen zuerst Google und lesen all die Bewertungen. Und dann entscheiden wir, ob wir gehen oder nicht. Und dasselbe, wenn du ein neues Handy kaufst, neue Skis, eine Reise buchst, sogar wenn du in diese Gemeinde hier kommst, kannst du zuerst Google fragen und die Bewertungen lesen, die Menschen, Gäste, wer auch immer, über diesen Gottesdienst abgegeben hat. So läuft das heute. Ob das gut ist oder schlecht, es ist einfach so. Ich habe eine Vermutung, warum das auch so ist. Weil wir heute so viele Möglichkeiten haben. Ich meine, wenn ich etwas kaufen will, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich das hier in Frutigen bekomme. Ich kann das auch in China bestellen oder in den USA oder in Australien oder in Grönland, wenn es dort einen Online-Shop gibt, weiß ich nicht. Wir haben so viele Optionen und Möglichkeiten, dass wir gar keine Zeit haben, alles selber auszuprobieren. Dass wir nicht einmal Zeit haben, darüber nachzudenken, was ich alles brauche und will. Und deshalb haben wir auf das reagiert. Und es gibt einen anderen Zugang. Ich schaue, was andere machen und was sie wollen. Und allenfalls mache ich ihnen das nach. So funktionieren diese sozialen Medien heute. Genau darum geht es. Was macht denn der? Ah, interessiert mich auch noch. Könnte auch mal vorbeigehen, lese die Bewertungen. Ah, nein, ist doch ziemlich nichts für mich. Und so weiter. So läuft das heute. Wenn wir also lesen, sie brauchen jemanden, der ihnen die Botschaft Gottes verkündet. Ich würde heute sagen, das tönt schwieriger, als es ist. Es tönt mit unserer frommen Brille sofort nach, weiß nicht was für ein Zeugnis, das ich da geben muss. Eigentlich geht es zunächst einmal ganz einfach darum, dass wir die Gelegenheiten nützen, die sich uns bieten, um Jesus 5 Sterne zu geben. Dem Typ kannst du vertrauen. Bewusstsein wecken, es gibt Gott. Und Vertrauen wecken, du kannst ihm vertrauen. Das ist das, was unsere Mitmenschen brauchen. Wenn wir uns noch einmal hineinversetzen in unsere Freunde, Mitmenschen, die Gott nicht kennen, so beschäftigt sie doch diese Frage, Stefan hat sie schon ein bisschen angetönt, wo finde ich Hilfe für die Herausforderungen meines Lebens? Denn früher oder später steht jeder Mensch vor Herausforderungen in seinem Leben. Und dann tritt plötzlich diese Frage auf, wo finde ich Hilfe? Ich habe jetzt die Sessel nicht noch einmal aufgebaut, die Daniel da letztes Mal gezeigt hat. Aber angenommen, die wären noch hier und wir würden da zusammen essen. Und plötzlich sagt mein Freund, ich weiß nicht weiter. Weil so eine Herausforderung in sein Leben hineingetreten ist, eine Krankheit oder eine Krise. Ich weiß nicht weiter. Und weißt du was? Es braucht jetzt keine Predigt. Sondern er braucht, dass er aus meinem Leben spürt, was ich erlebe, wenn ich nicht weiter weiß. Ich könnte ihm sagen, ich kenne dieses Gefühl. Ich war auch schon an Situationen, ich wusste nicht weiter. Aber eines habe ich erlebt. Ich kann dann beten. Wenn ich überfordert bin. Und das Coole ist, also, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber ich habe schon erlebt, dass Gott auf diese Gebete antwortet. Und kürzlich habe ich erlebt, und ich könnte jetzt, wenn diese Frage käme, ein Beispiel erzählen, wie ich ein Telefon machen musste, das war so schwierig im Inhalt. Und ich wusste nicht, wie das gehen soll. Und ich habe gebetet und dann mit Bangen angerufen und gemerkt, die andere Person war total vorbereitet. Es war nie und nimmer dieses schwierige Gespräch, auf das ich mich eingestellt habe. Also wir sind am Essen und mein Freund sagt, ich weiß nicht, ob ich dieses Jobangebot annehmen soll. Kommt das gut? Und da käme mir in den Sinn, dass ich selber auch mal diese Herausforderung hatte. Nach dem Studium hatte ich mich beworben an 3 Stellen und blöderweise hätte ich überall anfangen können. Und dann fragt man sich, ja, soll ich jetzt was annehmen und was nicht? Ja, wir kennen nicht alle Faktoren. Aber ich habe da ein cooles Erlebnis gemacht mit Gott, an den ich glaube. Jesus, ich habe mich beworben an drei Stellen und hätte alle drei Stellen haben können. Und ich wusste echt nicht, wie entscheiden. Wirklich nicht. Aber eigentlich vertraue ich darauf, dass Jesus mein Leben in der Hand hat. Dass er mich führt. Und ich habe gebetet, führe mich, und ich habe keine Führung gehört. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und mich an einer der Stellen zugesagt. Und dann im Nachhinein war das so eindrücklich zu sehen, dass ich aus der Distanz merkte, dieses eine hätte gar nicht auf mich gepasst. Wirklich nicht. Wäre eine Katastrophe gewesen. Und das andere, wo ich abgesagt habe, da war der Chef, der hat einen Burnout und der Mitarbeiter ist weggezogen und ich wäre da als Newcomer ganz alleine dagestanden. Und dort, wo ich zugesagt habe, ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Ist das nicht eindrücklich? Gott führt unser Leben. Ja, wir könnten jetzt ganz viele Beispiele durchspielen. Einer sagt dir, du, ich habe immer wieder Streit, das stresst mich. Was würdest du da sagen? Wäre es möglich, hier einen Hinweis zu machen auf Jesus mit Streit in meinem Leben etwas tut? Also ich müsste sagen, das kenne ich. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass Meinungsverschiedenheiten gar nicht das eigentliche Problem ist. Das Problem ist nachher, kann ich vergeben? Und kann ich zu meiner eigenen Schuld stehen? Kann ich mich entschuldigen? Und das fällt mir nicht schwer. Aber da erlebe ich etwas. Wenn ich das merke und nicht darüber hinwegkomme, dann bete ich zu Jesus. Und er hilft mir, um Vergebung zu bitten. So, ich möchte das nicht in die Länge ziehen. Ich glaube, der Punkt ist, unsere Mitmenschen können nicht aus dem Nichts heraus sich Jesus anvertrauen. Und ihr versteht das richtig. Natürlich können sie das, weil da ist immer noch Gott im Spiel, der einen Menschen ziehen kann, der einen Menschen vorbereiten kann, ohne dass ich das weiß und so weiter. Bei Gott ist alles möglich, ist ja klar. Aber wenn ich diesen Bibelvers hier lese, dünkt mich einfach, da kommt noch eine ganz andere, eine ganz praktische Ebene dazu, wo es einfach nicht darum geht, Gott, du kannst ja jedem Menschen einen Traum geben und dann wird er sich bekehren. Sondern es geht darum, wie können sie Gott anrufen? Wenn sie noch gar keine Möglichkeit hatten, Vertrauen aufzubauen zu diesem Gott. Und wie sollen sie Vertrauen aufbauen? Wenn sie den gar nicht kennen und niemand da ist, der ihnen erzählt, dass man Jesus vertrauen kann. Also ich will diese zwei Ebenen, das Wirken Gottes und unseren Beitrag, überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Beides ist ja voll wahr. Aber es ist doch einsam, sich vor Augen zu führen, diese wunderbare Ausgangslage, dass Rettung einfach so bereit liegt, bringt gar nicht so viel, wenn meine Mitmenschen keine Möglichkeit haben, Vertrauen aufzubauen zu Jesus. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann beginnt doch ein Prozess. Viele von uns könnten hier erzählen, was sie mit ihren Freunden erlebt haben, dass die Offenheit immer mehr zunimmt. Plötzlich kommen Fragen, wie erlebst du das? Wie würdest du das machen, du als Christ? Du, der du an Jesus glaubst, wie erlebst du das? Und dann ergeben sich ganz sicher schon die Gelegenheiten, wo wir erzählen können, wie Jesus mein Leben verändert hat. Wo es mal ein Gespräch gibt über die Bibel, dass sie Gottes Wort ist und dass man ihr vertrauen kann. Ein Gespräch über das Sterben und das Leben, das über den Tod hinausgeht. Vielleicht auch mal eine ganz theologische Diskussion, warum der Mensch überhaupt Errettung braucht, dass er von Gott getrennt ist. Das kann alles kommen. Hoffentlich, darum beten wir. Aber zuerst brauchen meine Freunde ein Bewusstsein, dass es überhaupt Gott gibt. Und jetzt landen wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Ich bin froh, dass das Feuer immer noch brennt. Dass ich mir doch dann die Frage stelle, kommt mir dann rechtzeitig in den Sinn, was ich jetzt da gerade sagen könnte? Und was, wenn mir den Mut fehlt? Geht ihr das auch so? Ich möchte noch einmal Apostelgeschichte 1,8 lesen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Diese Bewertung für Jesus abzugeben. Ihm kannst du vertrauen. Ich möchte uns einen Auftrag mitgeben, bevor wir beten. Ich habe mir überlegt, ganz praktisch. Kannst du es dir zur Gewohnheit machen, immer wenn du Bewertungen liest, kurz innezuhalten, ein Gebet einzuschieben? Herr, hilf mir, dass ich Bewertungen für dich abgebe. Bei denen, die viel shoppen, ist das mehrmals täglich, so ein Gebet. Ist vielleicht nicht schlecht. Statt Shopping, dann kommt eine neue Berufung in dein Leben, wenn du das so oft betest. Ich will das mit als Auftrag. Und wenn du nie Bewertungen liest, dann brauchst du eine andere Eselsbrücke, um dich daran zu erinnern. Aber dann kann ich dir nicht helfen. Jesus, hilf mir. Schenke mir Gelegenheiten, Bewertungen für dich abzugeben. Lass uns beten. Ich möchte diesen Bibelvers einblenden. Und es ist an uns, eine Antwort zu geben. In der Bibel ist immer mal wieder diese Frage, wen soll ich senden? Wir kennen die Antwort von Jesaja, der sagt, hier bin ich, sende mich. Und er sagt das mal so einfach und merkt dann, wie unwürdig er überhaupt ist für diesen Auftrag. Aber dann geschieht noch etwas. Dann kommt ein Engel Gottes und dient ihm. Und diese Verheißung haben wir auch. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Können wir aufstehen miteinander? Und wir machen es so, ich lasse diesen Bibelvers einfach mal so stehen. Und ich lade uns ein, dass wir ihn noch einmal lesen und Jesus eine Antwort geben auf diese Frage, wer, die hier formuliert ist. Lass uns noch einen Moment im Gebet bleiben. Denn jetzt geht es darum, wir haben gesagt, ja, du hast es zumindest mitgesungen. Mache mich, sende mich. Jetzt geht es darum, dass wir uns öffnen für die Ausrüstung unseres Gottes. Jesus hat nicht gesagt, und wenn ich weg bin, müsst ihr meine Zeugen sein. Sondern er hat gesagt, wenn ich weg bin, sende ich den Heiligen Geist. Er kommt auf euch und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Lasst uns hineingehen in eine Zeit, wo einfach jeder für sich vor Jesus steht, vielleicht auf dieses Feuer schaut und sich Jesus hingibt und sagt, setze mich in Brand. Setze mich in Brand und gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich Zeuge sein kann für dich. Lass uns miteinander beten. Jeder für sich oder zu zweit, so wie es für dich richtig ist. Lass uns Jesus anrufen. Das ist das, was wir brauchen. Ausrüstung von ihm. Wenn ich von ihm erzählen soll, brauche ich seine Ausrüstung. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.